Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Um etwas, das man lieber gar nicht wissen möchte, geht es jetzt in Kontext. Kleider sind billig, häufig sehr billig, aber irgendjemand zahlt den Preis dafür. Wer ein günstiges T-Shirt kauft zum Beispiel, erwirbt möglicherweise ein Produkt mit Baumwolle aus Burkina Faso. Ein Drittel der Bevölkerung dort lebt von dem weißen Gold. Vielen Familien ermöglicht es überhaupt erst, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Doch die Baumwolle ist zugleich das Symbol für die Ungerechtigkeiten der Globalisierung. Patrick Patarillo vom Südwestfunk hat recherchiert und eine Familie vor Ort begleitet.
Darf ich Sie hierzu fragen?
Ja.
Gucken Sie mal. Ist dies reine Baumwolle?
Ja, natürlich.
100%?
Ja.
Wir sind in einer Boutique in der Karlsruher Innenstadt. Ich begleite meine Mutter, die ein T-Shirt kaufen will.
Und wie teuer ist das?
Das kostet 59,90.
Wissen Sie, wo die Baumwolle herkommt?
Nee.
Also Sie wissen nicht, wo sie herkommt? Das interessiert mich nämlich einfach, wo die Baumwolle herkommt. Also dann wissen Sie auch nicht, ob sie fair gehandelt ist?
Nee.
Mein eigenes Einkaufsverhalten ist eher pragmatisch. Man wird mich selten hartnäckig nachfragen hören, wo das Kleidungsstück meiner Wahl herkommt und unter welchen Bedingungen es produziert wurde. Dass meine Mutter aber gar keine Auskunft bekommt und das bei einem teuren T-Shirt, das macht mich doch stutzig. In anderen Geschäften ist es uns ähnlich ergangen.
Das ist alles, wenn man da in die Tiefe blickt, das sagst du mal, da wird mir irgendwann ganz wirr. Wo das herkommt,
ne?
Wie das verfluchte ist und vernetzt. Das, also ich finde, das ist ziemlich komplex.
Wahrhaftig.
Schwer. Also bist du wer, wenn man also wirklich wüsste, wird in Deutschland auch gebaut, wird in Deutschland hergestellt, wenn man es wüsste, gell?
Ja. Nur bei der Baumwolle geht das nicht.
Nee. Okay.
Dankeschön. Ne?
Danke, tschüss.
Meine journalistische Neugier ist geweckt. Das T-Shirt in der Tüte meiner Mutter. Wo kommt es her, beziehungsweise die Baumwolle, aus der es gemacht ist? Wie geht es den Menschen, die diese Baumwolle anbauen? Wie wirkt sich die Globalisierung auf diese Menschen aus, die oft gar nicht wissen, dass sie Teil der Globalisierung sind? Alles sehr kompliziert scheint mir. Und hier vor Ort komme ich nicht weiter. Eine kleine Strohhütte neben ein paar Büschen, gleich vor dem Grundstück der Familie Sommé, das ist die Dorfschule. Auch die Kinder der Familie Sommé sind heute dort. Sie singen. Es ist ein Sonntagvormittag in der Trockenzeit. Mitten im Busch, weit im Südwesten von Burkina Faso. Ob die Baumwolle des T-Shirts meiner Mutter vom Feld der Sommés gleich neben der Schule stammt, oder überhaupt aus Burkina Faso? Möglich wäre es. Die Sommés geben ihre Baumwolle an Zwischenhändler. Die verkaufen sie an die großen Händler und die wiederum mischen die Baumwolle aus Burkina Faso mit Baumwolle aus anderen Ländern. Was am Ende zur Produktion verwendet wird, ist so meist ein Gemisch aus Baumwolle aus der ganzen Welt. Das hier, sagt Zienkele Somé, ist unser Baumwollfeld. Im Silo dort wird die Baumwolle gelagert und gewogen und dann verkauft. Er deutet auf knapp einen Hektar Land, inmitten hitzeversenkter Stoppel. Vergangene Woche ist die Baumwollernte abgeholt worden. Alles hier ist Handarbeit, erklärt Zienkele. Traktoren oder Maschinen gibt es nicht. Nur Hacken. Seit ein paar Jahren auch einen Pflug. Wir gehen auf die Hütten der Familie zu, die direkt neben dem Feld liegen. Es sind 5 oder 6 miteinander verbundene Lehmhütten, in ihrer Mitte eine Feuerstelle und ein Baum. Davor steht neben einer Feuerstelle mit Ascheresten eine kleine Holzfigur, der Familienfetisch, der eine gute Ernte gewährleisten soll. Zienkeles älterer Bruder empfängt uns mit einer seiner Frauen. Er bietet mir Hirsebier in einer Kürbisschale an. Er selbst, sagt er, hat heute schon 4 Liter davon getrunken. Die anderen lachen, es war ein Witz. Glaube ich zumindest. Der Herrn Somme, der ältere Bruder, spricht kein Französisch, sondern nur Dagare, die Sprache der Ethnie, der die Familie angehört. Wie seine 4 Frauen ist er nie zur Schule gegangen, im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder Sienkile, der auch Französisch gelernt hat und für mich übersetzt. Der Herr Somme erzählt davon, wie 2008 die Preise für Baumwolle plötzlich ins Bodenlose fielen. Um zu überleben, musste die Familie alle Hühner, Ziegen und Schafe verkaufen. Irgendwas hatte das mit einer Finanzkrise zu tun, meint er. Aber wie die ausgelöst wurde und was sie mit der Baumwolle zu tun hat, weiß er nicht. Nach einem Jahr harter Arbeit, sagt der Hahn, konnte er noch nicht einmal den Kredit zurückzahlen, mit dem er das Saatgut, die Düngemittel und die Pestizide erworben hatte. Zwei Jahre lang hat die Familie mit der Baumwolle nichts verdient, schildert sein Bruder Sienkile. Und dann sollten ja noch die Kinder zur Schule gehen. Das kostet Geld in Burkina Faso. Sogar einen Teil von der Hirse und dem Mais, die sie zur eigenen Ernährung anbauen, mussten sie deshalb verkaufen. So aß die Familie schließlich nur noch einmal am Tag. Fünf Mädchen und 9 Jungen, 14 Kinder insgesamt, hat allein Dehan Somme mit seinen 4 Frauen. Wie heißt es in Afrika? Wenn die Reichen hungern, sterben die Armen. 5 Millionen Menschen leben in Burkina Faso vom Baumwollanbau. Einen Schutz wie Arbeitslosengeld oder berufliche Umschulung gibt es hier nicht. Dass Burkina Faso fast nur von einem einzigen Exportprodukt, der Baumwolle, lebt, hat seinen Grund noch in der Kolonialzeit, erzählt mir Sienkile. Die französischen Kolonialherren beuteten ihre Kolonien als Rohstoffquellen aus. Aus der Elfenbeinküste kam der Kakao. In Burkina Faso, der damaligen Kolonie Obervolta, betrieb Frankreich Baumwollanbau. Diese Strukturen sind geblieben und machen das Land so anfällig gegenüber den Turbulenzen des Weltmarktpreises. Von Fairness kann in der globalisierten Welt nicht die Rede sein.
Ein grundsätzliches Problem sind die Subventionen, die die USA oder europäische Staaten ihren Baumwollbauern geben. Diese Subventionen drücken den Baumwollpreis weltweit permanent. Wenn man die Subventionen abschaffen würde, könnten unsere Bauern in Burkina Faso gut von der Baumwolle leben.
Lucien Ye stammt selbst aus einer Baumwollfamilie. Heute arbeitet er als technischer Berater für Entwicklungshilfeorganisationen wie die deutsche GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Was für eine Ungerechtigkeit. Genau die, die sonst immer die Liberalisierung predigen, halten sich nicht daran. Der IWF und die Weltbank haben Burkina Faso sogar gezwungen, die staatlichen Ausbildungsprogramme für die Bauern abzuschaffen, mit dem Argument, das verstoße gegen die Wettbewerbsfreiheit. Das sind doch Kleinstbetriebe. Die müssen erst lernen, welches Saatgut richtig ist, wie man effektiv produziert und verkauft. Und wer soll die Ausbildungsprogramme bezahlen, wenn nicht der Staat?
Es ist Mittag. Die Frauen beginnen zu kochen. Auf offenem Feuer vor einer der Hütten, abgeschirmt nur durch eine niedrige Lehmmauer. Die Luft scheint zu glühen in der Mittagshitze. Es gibt To, einen Hirsepudding. Erst wird die Hirse in einem Holzmörser gestampft, dann mit Wasser und Baobabblättern in einer tischbreiten Pfanne angerührt. Burkina Faso ist noch immer eine sehr traditionelle Gesellschaft. Die meisten Menschen hier essen, was sie selbst anbauen. Doch auch ihre Wirklichkeit ist jedes Jahr stärker eingebunden in das System der Globalisierung, oft ohne, dass die Leute es begreifen.
Es gab hier Bauern, die haben sich während der Finanzkrise das Leben genommen, weil sie nach einem Jahr Schuften ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten. Man muss sich klar machen, dass die Baumwolle in Burkina Faso ein Prestigefaktor ist. Ein Mann ist etwas wert, wenn er viel Baumwolle produziert. Wer heiraten will, den fragen die Eltern des Mädchens, wie viel Baumwolle hast du dieses Jahr geerntet? Ein Kaufmann wird eher wie ein Dieb angesehen. Er geht in die Stadt, wenn er zurückkehrt, hat er Geld, man weiß nicht woher. Bei einem Baumwollbauern sieht man, erst hat er gepflanzt, dann geerntet. Nur der Reichtum aus der Erde gilt hier etwas.
Sai Bette Sousoumé ist Dehans zweite Frau. Sie ist 34 Jahre alt. Sie zeigt mir ihre Hütte. Ihr Schwager begleitet uns. Es ist ungewohnt für Sai Bette Sou mit dem fremden Mann, noch dazu ein Ausländer. Sie ist schüchtern. Wasserkrüge lehnen an der Wand. Eine Öllampe hängt an einem Pfosten. Sai Bette Sou rückt eine der Matten auf dem Lehmboden zurecht. Hier schläft sie in den Nächten, wenn eine der anderen drei Frauen bei ihrem Mann ist. Drei Kinder hat Sai Bette Sou. Ihren Mann hat sie in ihrem Heimatdorf getroffen, erzählt sie. Es war Liebe. Als Mitgift brachte er zwei Ochsen und Muscheln, das traditionelle Geld. Dann ging sie mit ihm. Der nächste größere Markt ist fast eine Stunde von dem Dorf entfernt, in dem die Sommets leben. Auf dem Markt, erzählt Sai Bette Sousoumé, verkauft sie selbstgebackene Erbsen oder Hirsekuchen und Hirsebier. Und manchmal Holzkohlen aus Holz, das sie im Busch sammelt. Sie verdient nur sehr wenig Geld damit. Immerhin kann sie die Familie so noch zusätzlich ein wenig unterstützen. Von einem Busdach aus laden die Bauern die Waren ab, die sie aus ihren Dörfern mitgebracht haben. Roter Staub liegt auf den Gesichtern und Kleidern. Hier auf dem Markt treffe ich auch Ye, der eine der lokalen Schneidereien besuchen will. Wir unterhalten uns, während Sai Bette Sou ihre Waren vor sich auslegt.
Wenn die Weltmarktpreise für Baumwolle stimmen, dann verdienen die Menschen hier so gut, dass sie gar keine Entwicklungshilfe brauchen, die ihnen eine Schule oder ein Krankenhaus baut. Aber wenn der Weltmarktpreis nicht stimmt, dann kann Deutschland oder Europa noch so viele Schulen oder Krankenhäuser bauen. Die Leute haben dann noch nicht einmal genug Geld, um sie zu nutzen.
Sai Bette Sousoumé hat inzwischen die Holzkohle und zwei ihrer Erbsenkuchen verkauft. Mit dem Geld in der Hand bittet sie die Frau vom Nachbarstand, kurz auf ihre Waren aufzupassen. Ein paar Schritte weiter bleibt sie vor einem auf einer Plane aufgehäuften Berg Kleidung stehen. Gebrauchte Hosen und Hemden aus Europa. Gut möglich, dass sie aus den Beständen einer Hilfsorganisation abgezweigt wurden und jetzt verkauft statt verschenkt werden. Sai Bette Sou ist es egal. Sie hat ein T-Shirt für ihren jüngsten Sohn erspäht. Es kostet umgerechnet weniger als 1 Euro. Das kann sie sich leisten. Vielleicht stammt die Baumwolle, aus der das T-Shirt gemacht wurde, ja sogar aus Burkina Faso. Den größten Anteil am Gewinn beim Verkauf eines neuen T-Shirts in Europa, sagt Ye, hat aber auch dann nicht der hiesige Baumwollproduzent erzielt, sondern die Firmen im Ausland, die es verarbeitet und verkauft haben. Dass hier in Burkina Faso so wenig verdient wird an der eigenen Baumwolle, liegt auch daran, dass nur der Rohstoff ausgeführt wird. Kaum etwas wird im Land selbst weiterverarbeitet. Ye führt mich in die Schneiderei einer Bekannten gleich um die Ecke. Priska Yen näht traditionelle Gewänder aus Baumwolle. Vor ihr liegt ein Obergewand für einen Mann. Mit breiten Ärmeln und blau-weißen Längsstreifen. Eigentlich ist heute Ruhetag. Sie ist trotzdem hier. Sonntags findet der Markt statt, erzählt sie mir. Da verkauft sie Wasser als Zuverdienst. Sie hat einen Kühlschrank in der Werkstatt und näht nebenher noch. Traditionelle Gewänder sind zwar wieder in Mode, vor allem bei afrikanischen Politikern, die sich volkstümlich geben wollen, aber das Geschäft läuft trotzdem schlecht. Die billigen Produkte aus China und die Secondhand-Ware aus Europa verkaufen sich einfach besser. Ich fahre nach Ouagadougou in die Hauptstadt. Im Bus beginnen einige Fahrgäste zu singen und zu trommeln. Die Menschen in Burkina Faso arbeiten hart, doch sie wissen auch, wie man die Pausen nutzt. Im Handumdrehen können sie gemeinsam fröhlich sein. Ich denke an Priska Yen in ihrer Näherei und an Sai Betesu Somé, die nicht nur auf dem Feld arbeitet, sondern auch Haus und Kinder versorgt, Wasser und Holz sammelt, die Wäsche von Hand wäscht und Waren auf dem Markt verkauft. Den Frauen weist die traditionelle Arbeitsverteilung wesentlich mehr Aufgaben zu. Durch das Fenster blicke ich auf die dürre Steppenlandschaft, die in der Hitze geschrumpften Seen, an deren Ufern sich die Krokodile sonnen, und lausche fasziniert dem ausgelassenen Gesang im Bus. In Ouagadougou will ich ein Bio-Baumwollprojekt besuchen. Baumwolle, die nach ökologischen Maßstäben produziert und im eigenen Land zu Fairtrade-Bedingungen verarbeitet wird. Ist das eine Lösung für die Baumwollbauern in Burkina Faso? Vielleicht auch für die Familie Somé in ihrem Dorf weit im Südwesten des Landes? Der Webstuhl, vor dem wir stehen, kann Stoff bis zu etwa 1,20 Meter Breite weben, erklärt mir Zakaria Ouedraogo, der Gründer der Weberei und Färberei Couleur du Sahel, die Farben des Sahel. Reine Biobaumwolle verwenden sie, sagt er, und zeigt mir, wie kräftig der Stoff für die Laken und Bettdecken ist. Das Garn wird hier vor Ort gesponnen, von den tüchtigen Frauen unseres Landes, wie er es ausdrückt. 2008 ist die Weberei auf Biobaumwolle umgestiegen. Der Verkaufspreis, sagt Zakaria Ouedraogo, hat sich seitdem verdoppelt. Früher habe die Weberei zum Färben teure, künstliche Farben verwendet. Seit sie auf Bio umgestiegen sind, geht er einfach in den Busch und sammelt Blätter und Pflanzen für die Farben. Fast alle hier hätten sich früher beklagt, dass es ihnen nach dem Färben körperlich schlecht gehe. Seit sie natürliche Farben statt der künstlichen einsetzen, beschwert sich niemand mehr. Die Schweizer NGO Helvetas hilft der Weberei, ihre Biowaren in Europa und den USA zu vermarkten. Kunden sind das deutsche Naturtextilienversandhaus Hess Natur, aber auch die Unterwäschefirma Victoria's Secret. Georg Felber leitet das Biobaumwollprojekt von Helvetas. Er arbeitet auch mit den Bauern zusammen.
Man fängt immer beim Einkommen an. Wenn man fragt einen Bauern, warum machst du Biobaumwolle, dann ist wohl doch immer der erste Grund, ja, ich verdiene jetzt besser damit. Ja, das ist ganz wichtig, weil der Preis für Biobaumwolle wesentlich höher ist. Man muss wissen, es ist hier doppelt zertifiziert, Bio und fairer Handel. Also das gibt dann noch ein höheres Plus an Preis und an Prämien für die Bauern als einfache Biobaumwolle, sage ich jetzt mal, ja. Somit haben die Bauern praktisch doppelt so viel für ein Kilo Rohbaumwolle gekriegt, so dass es für die Bauern sehr interessant ist.
Biobaumwolle heißt, die Bauern verwenden Mist oder Kompost als Dünger und pflanzliche Mittel zur Schädlingsbekämpfung. Mit fairem Handel ist gemeint, demokratische Organisation der Bauern sowie ein Mindestpreis, der einen vernünftigen Gewinn garantieren soll. Die Erträge seien bei der Biobaumwolle zwar meist etwas geringer als beim Anbau mit künstlichen Dünger und Spritzmitteln, sagt Georg Felber. Der höhere Preis pro Kilo mache das aber mehr als wett. Und er sieht noch einen Vorteil, der auch die Familie Somé interessieren könnte. Zumindest die Frauen in der Familie.
Wir haben einen großen Anteil von Frauen. Also gestern zum Beispiel war ich auf dem Feld bei den Bauern. Da war ja eine junge Frau, die war 18 Jahre. Und Die hat zum Beispiel Baumwolle angebaut. Und zwar hat ihr Vater ihr eine Fläche zur Verfügung gestellt, das zu machen. Und das hat sie in eigener Regie. Natürlich haben sie sich da gegenseitig geholfen, aber das ist ihre Fläche, das ist ihr Baumwolle. Die Baumwolle liegt jetzt in ihrem Haus oder in dem Speicher und wartet jetzt, bis sie abgeholt wird. Und die hat jetzt bestimmt mindestens 300 Kilo Baumwolle produziert. Und sie wird so viel Geld sehen, wie sie noch nie gesehen hat in ihrem Leben.
Im konventionellen Baumwollanbau stehen Frauen als reine Arbeitskräfte für ihre Männer auf dem Feld. Die Biobaumwolle und die Ideen des fairen Handels verändern die traditionellen Geschlechterverhältnisse, wie sie auch noch in der Familie Somé herrschen. Noch ist die Biobaumwolle nicht sehr verbreitet. Ungefähr 30.000 Menschen leben heute in Burkina Faso von ihr. Und es gibt eine Entwicklung, die die Zukunft der Biobaumwolle problematisch macht. Burkina Faso hat mit der amerikanischen Agrarfirma Monsanto Verträge abgeschlossen. In Zukunft sollen über 80% der Anbauflächen des Landes genmanipuliertes Saatgut von Monsanto verwenden. Biobaumwolle darf aber nur in einem bestimmten Abstand zu Feldern mit genmanipuliertem Saatgut angebaut werden. Dies zu garantieren, wird in Zukunft zumindest schwerer werden. Der große Karité-Baum ist so etwas wie das Wohnzimmer der Familie Somé. Eben haben sie noch ein Stück Feld umgegraben. Jetzt sitzt die ganze Familie auf Hockern und Kanistern in der Abenddämmerung unter den ausladenden Ästen. Der 17-jährige Ganpala hat seine Schleuder in den Hosenbund geklemmt. Er kauert neben seinem Vater. Vor ihm liegt der Hase, den er heute geschossen hat. Der Herrn Somé ist in diesem Jahr mit dem Preis der Ernte mäßig zufrieden, sagt er. Mit den Erträgen aus der Baumwolle konnte er seine Schulden bezahlen und dazu noch umgerechnet 150 Euro verdienen. Als Jahreslohn, versteht sich. Vor einer der Lehmhütten steht neben zwei alten Fahrrädern ein nagelneues Motorrad, eine chinesische Marke. Jeder, der mit uns Hirsebier trinkt, grinst, als ich ihn danach frage. Wenn einmal Geld da ist, sagt Ye, dann kaufen sich die Leute hier gerne mal ein Motorrad, oft auch auf Pump, für das sie dann 3 Monate später nicht mal mehr das Benzin bezahlen können. Sie wollen zeigen, dass sie Geld haben. Manche, fügt er hinzu, versaufen das Geld auch einfach in den Dorfkneipen. Die internationalen Baumwollpreise haben nach der Talfahrt eine Bergfahrt hingelegt. Zwischenzeitlich waren sie sogar bis auf einen historischen Höchststand geklettert. Doch jetzt sind sie schon wieder am Sinken. Ich schaue zu Sai Betersu, die ihrem Sohn gerade das auf dem Markt gekaufte Secondhand-T-Shirt zurechtzieht, während sie gleichzeitig ihre jüngste Tochter in dem Tuch auf ihrem Rücken wiegt. Das Geld, das ihr Mann in das Motorrad gesteckt hat, hätte sie sicher anders investiert. Und das Thema Biobaumwolle? Wären Bio und fairer Handel nicht etwas für die Familie Somé? Doch die Männer interessieren sich im Moment eher dafür, ob sie nicht in Zukunft auf genmanipuliertes Saatgut umsteigen sollen. Ein Nachbar soll damit besonders viel geerntet haben. Genmanipuliertes Saatgut zu kaufen ist außerdem viel einfacher als auf Bio umzustellen. Es wird viel getrunken. Und bei dem selbstgebrauten Hirsebier weiß niemand so recht, wie viel Alkohol es enthält. Heute scheint es eher mehr zu sein. Die Kinder der Familie spielen auf dem abgeernteten Feld und blicken ab und zu herüber. Über uns scheint schon der Mond durch die Zweige. Sobald es dunkel ist, gegen 8 Uhr, wird die Familie ins Bett gehen. Elektrisches Licht gibt es nicht. Bevor sie sich auf die dünne Strohmatte auf den Boden legt, wird Sai Betersu Somé wie jeden Abend ihren Fetisch ansprechen. Die kleine Holzskulptur in einer Ecke ihrer Hütte. Vielleicht wird sie ihm als Opfergaben auch etwas Obst oder Blumen hinstellen. Der Fetisch, da ist sie sich sicher, beschützt nicht nur ihre Familie, sondern sorgt auch dafür, dass die Baumwollernte im nächsten Jahr zum Überleben reicht.
Mein T-Shirt aus Afrika. Sie hörten eine Reportage von Patrick Battarillo.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.